Zuerst mit Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Ich habe das vorige Mal vom Glauben gesprochen als einem Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Vielleicht darf ich ein wenig wiederholen. Der Glaube des Gläubigen geht in verschiedene Richtungen. Zuerst haben wir gesprochen von Glauben oder Vertrauen gegen Gott. Wer Gott vertraut, der tut Verschiedenes. Der glaubt den Aussagen Gottes, und zwar wie ein Kind. Er glaubt, was Gott gesagt hat. Gott zu glauben oder an Gott zu glauben heißt, das zu glauben, was er gesagt hat. Das vergessen viele Menschen. Sie meinen, an Gott zu glauben, aber rechnen nicht mit dem, was er gesprochen hat. Wer an Gott glaubt und wer ihm glaubt, der muss dem glauben, was er gesagt hat. Aber der hat auch Vertrauen zu seiner Person aufgrund seines Wortes und aufgrund von Erfahrungen, die er bereits mit Gott gemacht hat. Wer Gott vertraut, der hofft dann auch auf ihn für die Zukunft. Glaube wird Hoffnung, wenn es um die Zukunft geht. Auch dort darf man mit Gott rechnen. Und letztens haben wir gesagt, wer Gott vertraut, wer ihm glaubt, der hält ihm die Treue. An Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, heißt im Grundtext, ihm die Treue zu halten, ihm Glauben zu halten, ihm also in dieser Weise treu zu bleiben. Man vertraut auf ihn bis zum Letzten. Dann haben wir gesagt, geht Glaube in eine andere Richtung. Glaube in der Heiligen Schrift geht in eine zweite Richtung. Der gesunde Christ kennt auch Selbstvertrauen. Das habe ich versucht zu zeigen anhand von Römer 12, den Versen 3 bis 6, wo von Gnadengaben die Rede ist. Und diese Gnadengaben sind ein Zeichen seiner Gnade und die verleihen uns Vertrauen. In dieser Verbindung hat uns Gott ein Maß des Vertrauens, des Glaubens gegeben. Wer eine Gnadengabe bekommen hat, der vertraut Gott, das zu tun, was er mit dieser Gnadengabe zu tun hat. Und er darf auch auf sich selbst vertrauen, weil Gott ihm eine Fähigkeit gegeben hat. Gottes Fähigkeiten verleihen uns Selbstvertrauen. Und drittens, eine dritte Richtung des Glaubens, das ist das Vertrauen zum Nächsten. Vertrauen in Jesus, Vertrauen in unseren Herrn führt dazu, dass wir Vertrauen bekommen zu unserem Bruder, zu der Schwester. Gegenseitige Beziehungen werden gestärkt. Wer an Gott zweifelt, dort wächst der Zweifel und das Misstrauen einander gegenüber. Deshalb ist in der Welt, in der verlorenen Welt, so viel Zwiespalt und Hass und Misstrauen. Man kann einander nicht vertrauen, weil man nicht glaubt, dass es gut gehen wird. Aber wer zu Jesus gefunden hat, der weiß, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, der weiß um das Werk, das Gott getan hat in unserem Leben, der kann auch glauben, dass Gott dieses Werk im anderen getan hat. Und kann also dem anderen daraufhin vertrauen. Weil er Gott vertraut, vertraut er auf das, was Gott im Bruder getan hat. Und so wächst also die Beziehung zum Nächsten. Das ist etwas Herrliches, das wir in der Gemeinde haben und kennen. Ich komme heute Abend zu einem zweiten Kriterium, zu einem zweiten Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und das ist das bekannte Wort Liebe. Der bekannte Begriff, aber wir wollen hier einfach nicht ein Lied der Liebe singen, sondern wir wollen uns ernsthaft mit diesem Thema befassen, als einem echten Kriterium geistlicher Gesundheit. Das heißt, wer geistlich nicht krank ist, sondern gesund ist, der ist stark in der Liebe. Je weniger Liebe, je kranker der Christ. Je gesunder die Liebe, je gesunder der Christ, das hat mit Gesundheit zu tun. An dieser Stelle sollte ein Christ stark sein, nicht schwach. Zuerst möchte ich sagen, dass Glaube und Liebe zusammengehen. Das heißt, diese zwei Kriterien und diese zwei Kennzeichen, Glaube und Liebe, hängen miteinander zusammen. Sie gehen Hand in Hand wie zwei Liebe, wie ein Liebespaar, wie ein Ehepaar. Und von solchen Wahrheiten kann man sagen, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Glaube und Liebe gehören zusammen. Immer wieder treffen wir sie auch zusammen an. Das ist bei Paulus besonders der Fall. Einige Schriftstellen, Epheser 1, Vers 15. Dort schreibt Paulus, als ich von eurer Liebe zueinander, von eurem Glauben an den Herrn Jesus hörte, dann habe ich was getan? Hat er für sie gebetet? Muss man für Leute beten, die gesund sind? Wenn sie Glauben haben, sind sie gesund. Wenn sie Liebe haben, sind sie gesund. Muss man für gesunde Christen beten? Paulus tut das. Warum? Damit einmal die Gesundheit noch mehr zunimmt. Ein Christ darf immer wachsen. Im Natürlichen erreichen wir ein gewisses Höhenmaß und dann ist es aus. Dann können wir vielleicht noch in die Breite wachsen, aber in die Höhe nicht mehr. Aber im Geistlichen dürfen wir Riesen werden. Glaube und Liebe sind immer wachstumsfähig. Das ist ein Grund, weshalb Paulus für diese Christen betet, damit sie noch mehr zunehmen. Dasselbe sehen wir auch im Thessalonicher Brief, im ersten. So wie es ist, so soll es weiter sein. Es soll zunehmen. Aber zweitens, man betet für Leute, die gesund sind, damit sie nicht krank werden. Gesunde Leute können krank werden. Leute, die gesund im Glauben und in der Liebe sind, können krank werden am Glauben, können zweifeln. Wenn die Versuchung wirklich schwer auf einen zukommt, dann kann es schwierig werden. So betet Paulus für sie, aber eben hier gehen Glaube und Liebe zusammen. Auch in Kolosser 1, Vers 4. In Kolosser 1, Vers 4 hört Paulus von den kolossischen Christen, wahrscheinlich über Epaphroditus, dass bei ihnen Glaube und Liebe vorhanden sind. Das freut ihn, das macht ihm Freude. Eben daraufhin prüft er die Christen, ob da Glauben ist, ob da Vertrauen ist und ob die Liebe da ist zueinander. Beim Glauben denken wir natürlich zuerst an den Glauben an Gott. Bei der Liebe denkt Paulus immer wieder stärker an die horizontale Beziehung. Und dann in 1. Thessalonicher 3, Vers 6 sagt Paulus wieder, es geht ihm um die Liebe. Er musste ja schnell weg von Thessalonich. Er war nur einige Wochen dort, vielleicht einige Monate, aber eine sehr kurze Zeit. Und es bekehrten sich Menschen dort. Aber er musste sie alleine lassen, weil er sehr schnell die Stadt verlassen musste, weil ein Aufruhr kam. Und dann hat er sich Sorgen gemacht um diese jungen Christen, das ist verständlich. Es waren keine anderen Gemeinden da. Ja, dies war die Gemeinde. Ja. Zum ersten Mal gab es in diesem Ort Christen. Und jetzt sind sie ohne Seelsorger, das heißt ohne ihn auf jeden Fall. Möglicherweise sind schon einige stark genug geworden, sodass sie nach den anderen schauen konnten, aber die waren alle jung bekehrt. Paulus schreibt dann später zurück, er darf nicht mehr zurück. Er hat immer wieder versucht, er durfte nicht. Dann schreibt er ihn und sagt, ich habe mich Sorgen gemacht um euch. Und wie sah diese Sorge aus? Nicht nur grämt er sich, ja, wie wird's werden? Paulus macht sich gezielt Sorgen um die Menschen. Wenn es uns um jemanden zu tun ist, wonach fragen wir? Wir müssen spezifisch werden. Ja, wir hoffen, er liest die Bibel. Ja, das ist ein Mindestmaß. Ja. Es geht, Paulus, um das Vertrauen zum Herrn, dass dieses nicht abreißt, und um die Liebe zueinander. Das sagt er in 1. Thessalonicher 3, Vers 6. In 2. Thessalonicher 1 haben wir dasselbe. Wieder geht es um Glauben und Liebe. Wir sehen also, die zwei gehen Hand in Hand. Aus dem Glauben erwächst die Liebe zum Herrn und zueinander. Zweitens, in Bezug auf die Liebe, ihre Wichtigkeit, wie wichtig die Liebe ist, zeigen uns in der Schrift sowohl Gesetz als auch Evangelium. Die Liebe ist in der Heiligen Schrift das, worauf es Gott letztlich ankommt. Wie ist es denn mit dem Glauben? Der Glaube ist der Schlüssel. Das ist natürlich der Anfang. Wenn eine Beziehung zu Gott beginnt, dann muss Glaube da sein. Das ist das Allererste. Es braucht keine Liebe da zu sein. Die Botschaft des Wortes Gottes kommt auf einen zu, man hört sie durch ein Zeugnis, durch die Verkündigung in einer Versammlung. Und dann muss der Glaube geweckt werden, das Vertrauen zu dem Gesagten, zur Botschaft, zu Jesus Christus. Aber wenn dieser Glaube da ist und die Beziehung hergestellt ist, eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, dann muss die Frucht des Glaubens da sein. Und das ist die Liebe. Die Liebe ist die Substanz der Beziehung zu Gott. Der Glaube ist der Schlüssel, aber die Liebe ist die Substanz. Das ist die Beziehung, die Liebe. So ist es im Alten Testament im Gesetz. 2. Mose 20. Wie lautet das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist aber die verneinende Form. Das Wort Liebe kommt da nicht vor. Aber in 5. Mose, wo die Gebote wiederholt werden und das erste Gebot anders formuliert wird, da haben wir es in der bejahenden Form. Das heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Gott zu lieben von ganzem Herzen ist dasselbe, als keine anderen Götter zu haben. Das sind nur zwei Seiten derselben Aussage. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, der hat kein Herz mehr für andere Götter, für andere Kräfte, für andere Verlässe. Man verlässt sich nicht mehr auf etwas anderes, sondern nur noch auf Gott. Wer Gott als Herrn hat, der hat keine anderen Herren. Jesus sagt, es darf hier keine Konkurrenz sein. Liebe zu Gott darf keine Eifersucht kennen. Es darf keine Konkurrenz da sein. Das erste Gebot fasst alle 10 zusammen. Das erste Gebot ist der Eckstein des ganzen Dekalogs. Und die 10 Gebote sind der Eckstein der 5 Bücher Mose, der Torah. Und die 5 Bücher Mose sind der Eckstein des ganzen Alten Testamentes. Das heißt, der Eckstein des Ecksteins des Ecksteins ist das Gebot der Liebe zu Gott. Da ist der eine Kern, da ist der Drehpunkt, um den sich alles dreht. Im ganzen Gesetz geht es um das erste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Alle anderen Gesetze und alle anderen Prophetien, die gekommen sind durch Propheten, Mose und dann später David und so weiter, alle Prophetie ist Auslegung des Gesetzes und alles Gesetz ist Auslegung des ersten Gebotes. Das ganze Gesetz ist eine Auslegung der Frage, eine Antwort auf die Frage, wie kann man Gott lieben? Wie sieht das aus? Liebe ist also das Wichtigste. Das sagt uns nicht nur das Alte Testament, das sagt uns auch das Neue Testament, und zwar vom Gesetz. Das Neue Testament sagt über das Alte Testament, da ging es um die Liebe. Das sagt Paulus in Römer 13 zum Beispiel. Die Zusammenfassung des Gesetzes ist die Liebe. Da nun Gott sich nicht ändert, seine Forderung nie ändert, setzt sich diese Forderung fort unter dem Evangelium, im Evangelium. Jesus fordert die Liebe. wenn er zu seinen Jüngern spricht. Darum geht es. Paulus sagt, es geht um die Liebe. In 1. Timotheus 1, Vers 5, 1. Timotheus 1, Vers 5, sagt er, dass Anliegen, die Anweisung, übrigens, jetzt möchte ich kontrollieren Ihre Übersetzungen. Es ist wichtig, dass Sie das richtige Wort hier haben. Wie steht bei Ihnen 1. Timotheus 1, Vers 5?
Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. Noch
einmal, Entschuldigung. Noch einmal. Die Hauptsumme aller Unterweisung. Das Luther.
1. Timotheus 1, Vers 5. Und wenn ich mich erinnere des ungefährten Glaubens in dir.
Ist das 1. Timotheus 1, Vers 5?
1. Timotheus.
Nee, das ist der 2.
Oh, Entschuldigung.
Ja. Sie werden entschuldigen.
Denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe.
Des Gebotes. Das ist wahrscheinlich der Scofield, ja? Das ist die alte, das heißt vor der Revision. Sie haben schon die revidierte. Alle Unterweisung ist schon besser, aber ist nicht klar genug, ist nicht spezifisch genug. Hat jemand noch was anderes?
Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe.
Das Endziel des Gebotes. Ja.
Der Endzweck des Gebotes.
Der Endzweck. Es geht nicht um Gebot. Es geht nicht um Gesetz. Es geht um schon um Unterweisung. Es geht um eine Anweisung. Wenn Sie den Zusammenhang lesen, dann erfahren Sie, dass Paulus Timotheus zurückgelassen hatte in Ephesus, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Timotheus war nicht Pastor, Timotheus war Apostel. Er hat Paulus vertreten in Ephesus, war nur vorübergehend da. Was Paulus nicht tun konnte, weil er nicht überall zur gleichen Zeit sein konnte, das hat Timotheus jetzt an seiner Stelle tun sollen. Und was Timotheus dort tun soll, ist Folgendes: Er soll einfach das Evangelium vertreten. Die Anweisung lautet, das Evangelium als Evangelium zu verkünden. Das ist die Anweisung. Paulus schreibt einen zweiten Brief an Timotheus. Im zweiten Brief geht es ein Stück weiter. Im ersten Brief hat er, Paulus, den Timotheus in Ephesus zurückgelassen, damit Timotheus in Ephesus, in diesem Raum, Paulus vertrete. Im zweiten Brief soll Timotheus schlechthin überall Paulus vertreten. Paulus geht nach Hause, zum Herrn. Ja? Er lässt die Fackel Timotheus zurück. Er überlässt Timotheus diese große Aufgabe, für das Evangelium, für die Sache des Evangeliums zu sorgen. Das heißt, in 1. Timotheus 5, 1, Vers 5, geht es um die ganze Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes. Um diesen Auftrag. Auftrag wäre vielleicht noch das beste Wort. Der Endzweck des Auftrages am Evangelium ist was? Worum geht es? Um dasselbe, worum es im Alten Testament ging. Es geht um die Liebe. Die Liebe zu Gott, natürlich auch um die Liebe zum Anderen. Das ist der Sinn des Evangeliums. Wozu wird evangelisiert? Natürlich, damit Menschen zum Glauben kommen. Warum sollen sie zum Glauben kommen an Jesus? Das ist erst der Anfang, das ist der Schlüssel. Jetzt sollen sie dir durch die Tür gehen. Was dann? Einfach sitzen und glauben? Nein, lieben. Eine Liebesbeziehung soll entstehen und in dieser Liebe soll gelebt werden. Darum geht es im Evangelium. dass unsere Liebe zum Herrn wächst. Und wenn diese Liebe da ist, dann ist das Glaubensleben an der Stelle gesund. Es gibt noch andere Kennzeichen der Gesundheit, aber dies ist das wichtigste Kennzeichen. Andere Stellen, Kolosser 3, Vers 14. Über alles zieht an die Liebe. Er spricht von mehreren, das angezogen werden soll. Und dann gleichsam wie ein Gurt um alles gezogen wird, so soll die Liebe um alles herum gezogen werden, damit alles zusammenhält. Die Liebe ist das letzte Wort und das erste Wort. Die Liebe ist die Zusammenfassung aller geistlichen Tugenden. So wichtig ist dieses Kennzeichen. Aber auch die Liebe des Gläubigen geht in mehrere Richtungen. Sprechen wir zuerst von der Liebe zu Gott und dann auch von der Liebe zum anderen. Von der Liebe zu Gott haben wir einige Beispiele in der Heiligen Schrift, sowohl positive als auch negative Art. Im Alten Testament haben wir ein ganzes Buch der Liebe gewidmet, und das ist das Buch Hohelied. Es ist ein Lied der Liebe zwischen zwei Menschen, aber die Gemeinde hat hier immer wieder ein vorzügliches Bild gesehen von der Beziehung der Gemeinde zu ihrem Herrn und umgekehrt. Das ist berechtigt, denn Paulus selbst gebraucht das Bild irdischer Liebe, menschlicher Liebe, in Epheser 5 zwischen Mann und Frau, um die Liebe der Gemeinde zum Herrn und der Liebe des Herrn zur Gemeinde zu beleuchten. Das Buch Hohelied, wenn von diesem Standpunkt gelesen, kann uns sehr viel geben zu diesem Thema. Dann 1. Korinther 13, ein ganzes Kapitel ist dort der Liebe gewidmet. Man nennt es auch das Hohelied der Liebe im Neuen Testament. Es ist aufgeteilt in drei Teile. Im ersten Teil, wenn die Liebe uns fehlen würde, ja, wir hätten alles andere, nur nicht Liebe, dann hätte uns alles gefehlt. Da zeigt er, wie wichtig sie ist. Im ersten Teil also zeigt ihre Wichtigkeit. Im zweiten Teil spricht er von ihrem Wesen. Wie sieht Liebe aus? Und im dritten Teil spricht er noch einmal von der Wichtigkeit der Liebe, und zwar in Verbindung mit den Gnadengaben. Sie überdauert alles, sie ist von daher das Wichtigste. In Offenbarung haben wir zwei Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3, wo wir zwei negative Beispiele von Liebe haben. Wie sieht Liebe nicht aus? In Ephesus hat die Liebe abgenommen. Ephesus ist krank. Ephesus ist sehr tätig, sehr aktiv, aber dennoch krank. Sehr viel Energie, aber nicht geistliche, sondern fleischliche. Laodikea in Kapitel 3. Eine Gemeinde, wo die Liebe wiederum fehlt. Diese Gemeinde ist lauwarm geworden. Jesus sagt zu ihr, wenn du kalt oder warm wärst. Man muss hier vorsichtig sein und nicht denken, dass Jesus wünschen würde, dass es noch schlimmer würde. Ja, so darf man das nicht auslegen. So wird es aber immer wieder ausgelegt. Ich wünschte, du wärst wenigstens kalt, wenn du schon nicht ganz heiß bist, ja? Aber kalt wäre immer noch besser als lauwarm. Nee. Von der Temperatur her gesehen, ist lauwarm besser als kalt. Aber nicht vom Geschmack her. Und darum geht es. Es geht nicht um die Temperatur, höchstens um dem Geschmack zu dienen. Kaltes Wasser ist appetitlich, ja? Jesus will Appetit haben an den Laodikeern. Das heißt, Jesus will Lust haben an uns. Denken Sie an Johannes 15, die Frucht der Rebe. Was ist die? Das, was dem Herrn Freude macht. Wozu zieht man Trauben? Ja. Damit man Wein bekommt, damit man Traubensaft bekommt, damit man die Trauben essen kann, die schmecken. Der Weingärtner will Freude haben an seiner Frucht. Die Frucht des Christen ist alles, was dem Herrn Freude macht. Das ist unser Ziel, dem Herrn Freude zu machen. Mit unserer Liebe machen wir ihm Freude. Aber wenn die Liebe nicht mehr da ist, wenn sie abgekühlt ist, dann sind wir nicht mehr schmackhaft für ihn. Wir sind weder heiß noch kalt. Heißes Wasser, das kann man gebrauchen zum Waschen und so weiter. Kaltes Wasser kann man trinken, aber lauwarmes Wasser, nun, damit kann man sich auch waschen. Aber so sagt es der Herr, dass du wenigstens heiß oder kalt wirst. Da haben wir einige Beispiele von der Liebe zu Gott, wie es aussehen soll und wie es nicht aussehen soll. Übrigens, die erste Liebe zu Gott verliert man nicht, die verlässt man. Was ist der Unterschied zwischen verlieren und verlassen? Wissen Sie nicht? Wie?
Verlieren ist nicht Eigenverschulden.
Muss nicht sein, nein. Ja, Jesus sagt, man hat die erste Liebe verlassen, nicht einfach so verloren, irgendwo liegen. Wie?
Die ist nach wie vor noch da. Hm?
Der Heilige Geist.
Er bleibt jetzt ja immer an, ja. Also, klar.
Ich will bestätigen, was wollten Sie sagen?
Ich wollte damit sagen, dass die erste Liebe immer noch da ist, aber man selber, ja, da wie es vorher gesagt wurde, man verlässt sie einfach, oder man größer, man übergeht, ist eigentlich nicht richtig gedrückt, nein. Wenn man läuft, und man läuft zu schnell, zu hastig oder so, oder, dann denkt man dann immer dran.
Ja.
Also,
die erste Liebe ist eine Beziehung zu einer Person, ja?
Ja, klar.
Die erste Liebe eines Menschen ist eine schöne Sache. Nicht immer heiratet man seine erste Liebe. Wünschenswert wäre es, sollte so sein, aber der Mensch macht Fehler. Jesus soll unsere ganze Liebe sein. Und die Liebe, die wir zu ihm kannten, als wir zum Glauben kamen, diese erste Liebe soll bleiben und sie soll zunehmen. Die Epheser aber haben diese Liebe verlassen, weil sie ihn verlassen haben. Die erste Liebe verlässt man, wenn man Jesus verlässt. Wenn jemand seine erste Liebe, ein Mann seine erste Liebe, seine Frau verlässt oder sein Mädchen, dann verlässt er nicht eine Sache, sondern eine Person. Wenn ein Mann verheiratet ist mit einer Frau, die er wirklich mal geliebt hat, und er verlässt seine Liebe zu dieser Frau, dann verlässt er sie. Und wenn wir unsere erste Liebe verlassen, dann haben wir irgendwo den Herrn im Stich gelassen. Und wir müssen uns fragen, wo? Womit beschäftigen wir uns jetzt? Was ist jetzt meine Liebe? Womit beschäftige ich mich? Wir können uns mit sehr vielen beschäftigen, ja?
Man kann praktisch eine Liebe auch ein Gegenstand sein oder ein Handeln einfach, ja?
Ja, ja. Man zeigt seine Liebe zum Herrn, wenn man zu ihm spricht. Man zeigt seine Liebe zum Menschen, wenn man mit ihm spricht. Die Liebe kann gesehen werden am Sprechen zum Herrn. Wie viel sprechen wir zum Herrn? Was tun wir, wenn wir nicht zum Herrn sprechen? Anstelle davon. Das ist die zweite Liebe, das ist die andere Liebe. Ja? Das mag gut sein. In Ephesus war sehr viel Gutes. Die haben Gutes getan, die waren sehr aktiv. Aber solche Tätigkeiten können zum Götzendienst werden, wenn man dabei den Herrn verlässt. Sie können sich mit sehr viel Gutem beschäftigen. Und die erste, und krank sein an der ersten Liebe. Da muss man sich prüfen, ernsthaft prüfen. An dieser Krankheit leidet die Gemeinde Jesu heute sehr stark. Ich komme immer wieder in Gemeinden. Bin kürzlich in einer Gemeinde gewesen. Die Leute hören schon zu. Sind sehr freundlich. Aber man merkt hier und da, man macht nicht ganze Sache mit dem Herrn. Ja? Es wird heute sehr viel gespielt. Gespielt. Ich habe den Leuten gesagt, mit Jesus spielt man nicht. Man nimmt ihn ernst. Entweder man nimmt ihn ernst oder man lässt ihn. Ja? Die Frage ist, was machen wir mit unserer Zeit? Wem wird sie gewidmet? Steht, dass die Beschäftigung mit unserer Zeit im Zeichen der Liebe zum Herrn. Wie äußert sich solche Liebe zum Herrn? Nun, ich habe schon einiges gesagt. Ich habe von dem Sprechen zu Gott gesprochen, zu Jesus. Wer liebt, der möchte dem Gegenstand seiner Liebe nahe sein. Liebe will immer näher kommen. Ein Bruder sagte uns auf einer Tagung in Haiger, er sprach mit allem, er hatte das Schlusswort dieser Tagung und sprach von der Liebe zum Herrn. Er sagte, als er verliebt war mit seiner Frau, gegenwärtigen Frau, dann war ihm nichts Schöneres, war für ihn nichts Schöneres, als wenn er auf einer Bank sitzen konnte mit ihr. Und es war alles ruhig. Er brauchte nichts zu sagen, aber er war mit seiner Verliebten, mit seiner Verlobten. Man möchte zusammen sein. Wenn man einander kennt, dann sitzt man vielleicht auf einer Bank, aber vielleicht so einen Meter auseinander. Wenn die Liebe wächst, dann wächst zum, geht es zum halben Meter. Und wenn die Liebe zunimmt, dann möchte man noch näher zusammen sein. Ja? Das ist eben so. Man möchte näher sein. Als ich verlobt war, musste ich immer wieder weg von meiner Verlobten. Als wir heiraten, sagte ich, jetzt können wir endlich mal zusammen sein. Aber da fing das Wegfahren erst an. Wir haben aber immer wieder eine Zeit lang zusammen sein dürfen. Liebe will die Nähe mit dem Geliebten. Und dieses sich nähern ist ein Ausdruck für das Beten in der Heiligen Schrift. Naht euch zu Gott, sagt Jakobus, naht euch zu Gott. Dadurch zeigt sich die Liebe im Gebet. Oder Epheser 2, Vers 18. Durch ihn, durch Jesus, haben wir Zugang. Zugang, sich nähern. Das ist Beten. In einem Geist zum Vater, in die Gegenwart des Vaters. Epheser 2, 17 und 18. Liebe will dem Geliebten nahe sein. Deshalb spricht man. Wer nicht liebt, der hört auf mit dem Gespräch. Da kühlt das Gespräch, nimmt das Gespräch ab. Aber Liebe spricht nicht nur, Liebe gibt. Manchmal kann Liebe sehr viele Worte machen, aber sie krankt, weil nicht viel hinter diesen Worten da ist. Johannes sagt, liebt nicht nur mit Worten. Liebt nicht nur mit Worten. Übrigens, ich kann an dieser Stelle sagen, was ich den Brüdern in diesen Wochenendseminaren schon gesagt habe, dass es Formulierungen in der Schrift gibt, die man etwas anders nehmen muss vom Zusammenhang her, als wie sie klingen. Und dies ist ein Beispiel. Schlagen Sie auf 1. Johannes. Ich glaube, es ist Kapitel 4. Es kann sein, dass wir dieses Beispiel schon hatten damals. Aber für die, die nicht da waren, ist es vielleicht doch interessant. Wo ist dieser Vers? Nicht mit Wort. Kann jemand ihn finden? Oder ist es in Kapitel 3? Vielleicht doch in Kapitel 3.
3, Vers 18.
Kindlein, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Wenn Sie das so nehmen, wie es ist, dann ist es tragisch. Sehen Sie das? Kommen Sie mit? Alle? Haben Sie es verstanden? Ja? Nicht? Wie steht es in Ihrer Bibel? Vers 18. Ja.
Meine Kinder, lasst uns nicht lieben morgen noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und ja, mit der Wahrheit.
Also, nehmen wir mal den ersten Teil des Satzes. Lasst uns nicht lieben mit Worten. Will die Bibel, dass wir keine Worte gebrauchen? Ja, aber hier sagt nicht. Ja, das setzen Sie voraus, ja. Das muss man voraussetzen, ja. Aber so wie es da steht, ja, so ist es nicht gemeint, ja. Es will anders gemeint werden, als es klingt in unserem Ohr, ja. Der ursprüngliche Leser, der wird das sofort verstanden haben. Wir verstehen das auch schon, weil wir genug von der Liebe wissen, ja. Wir fügen ein Nur hinzu. In Gedanken wenigstens, ja, wenn nicht in der Übersetzung. Nicht nur mit Worten, das heißt nicht mit leeren Worten. Das ist der Sinn. Aber das ist ein Beispiel von Texten, die man etwas anders nehmen muss, als sie klingen. Das heißt nicht, dass wir willkürlich den Text verstehen dürfen. Nein, gerade weil der Zusammenhang es anders fordert. Deshalb fügen wir uns, ja, deshalb. Nicht wir gehen mit dem Text um, der Text geht mit uns um. Nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat. Liebe gibt. Johannes sagt, wenn man jemanden sieht, der etwas braucht, der braucht meine Gabe, dann soll ich ihm nicht nur sagen, Jakobus sagt dasselbe übrigens, dann soll man nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern dann soll man zur Tat übergehen. Was gibt Liebe? Liebe zu Gott gibt ihm den Leib. Römer 12, Vers 1. Wir sollten an seine Liebe zu uns denken. Kraft seiner Barmherzigkeiten. Römer 12, Vers 1. Ich rufe euch auf, Kraft der Barmherzigkeiten oder der Erbarmungen Gottes. Das heißt, angesichts dessen, dass Gott uns so viel Liebe gezeigt hat, sollten wir ihm Liebe zeigen. Aber wie zeigt sich diese Liebe? Darin, dass wir ihm um unseren Leib geben. Dann müssen wir uns Zeit nehmen zu fragen, wem gehört mein Leib? Wem gehört mein Leib? Ja. Nicht so schnell jetzt darüber hinweggehen, sondern wem gehört wirklich mein Leib? Ich habe einmal sehr lange darüber gesprochen. Ich hatte nicht vor, auf einer Freizeit. Ich sollte ein Beispiel geben von Schriftauslegung. Und ich bin bei Römer 12, Vers 1 geblieben. Ich wollte weitergehen. Wollte etwas zeigen über, wie man die Schrift zerlegt, den Text zerlegt. Und habe dann sehr deutlich gesprochen. Aber das war vom Herrn. Es war jemand auf dieser Freizeit, der seinen Leib für sich selbst zu seinem eigenen Genuss gebraucht hatte. Jahrelang. Mehrfache Sünde. Und zu diesem Mann hat der Herr gesprochen. Das saß. Das wurde ihm mit der Zeit klar. Mein Leib gehört dem Herrn. Dann hat sich etwas geändert in seinem Leben. In seiner Ehe. Und heute ist er ein fröhlicher Christ. Und geht in eine gute Gemeinde. Er hat eingesehen, dass sein Leib dem Herrn gehört. Liebe gibt dem Herrn den Leib. Weiter. Liebe gibt dem Herrn die Zeit. Alle Zeit gehört dem Herrn. Wer seine Frau liebt, hat Zeit für seine Frau. Wer seine Kinder liebt, hat Zeit für seine Kinder. Wer den Herrn liebt, hat Zeit für den Herrn. Der sagt nicht, ich habe keine Zeit. Der sagt, ich habe Zeit. Der hat Zeit für den Herrn. Für das, was man liebt, hat man immer Zeit. Deshalb frage man sich, wofür nehme ich mich Zeit? Das ist, was ich liebe. Liebe gibt seine Kraft, seine Energie. Liebe spart nicht. Liebe gibt die Energie. Das heißt, es wird manchmal auf Kosten einer Mahlzeit gehen. Es wird manchmal auf Kosten des Schlafes gehen, ja, wo wir Kraftzufuhr bekommen. Diese Kraftzufuhr wird ausbleiben. Wir werden unsere Kraft vergeben müssen. Das tut der Herr. Er legt uns Lasten auf und wir werden schwach für den Herrn. Er fordert unsere Kraft. Liebe gibt den ganzen Besitz dem Herrn hin. Alles, was ich habe, gehört dem Herrn, hält nichts zurück. Und wenn der Herr dann einmal von unserem Besitz etwas wirklich beschlagnahmt, dann haben wir nichts zu jammern, nichts zu melden. Wir haben es ja ihm gegeben. Ja? Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir auf etwas verzichten müssen? Wie reagieren Sie, wenn Sie etwas verlieren? Sie haben, können einen Löffel in der Küche nicht finden. Wie reagieren Sie? Ja? Gehört der Löffel dem Herrn oder ihm uns? Ja? Das Messer, das Buch, die Brille? Ja? Wie schnell werden wir nicht aufgeregt, wenn wir meinen, etwas wirklich vermissen zu müssen? Der Herr schenkte uns ein sehr schönes Auto vor Jahren. Wir haben es aber nicht sehr lange gefahren. Der Herr hat es genommen. Der hatte gegeben und der Herr hat genommen. Ja. Meine Frau rief an, der Wagen ist kaputt. Der Herr gab Gnade, nichts zu sagen. Das war, der Wagen gehörte dem Herrn. Ich muss dem Herrn auch von diesem Wagen, den er uns gegeben hat, der erste neue Wagen, den wir je gefahren haben, ja, den wir gehabt haben. Ich muss dem Herrn sagen, Herr, der Wagen gehört dir. Wenn du ihn nehmen willst, das ist deine Sache. Du kannst mit deinem Gut machen, was du willst. Ja. Ich bin nur der Verwalter. Was der Herr macht mit unserem Besitz, das gehört ihm. Das ist seine Sache. Wenn das Haus abbrennt, das ist seine Sache. Wenn die Sachen gestohlen werden, Hebräerbrief, 1. Petrusbrief, das haben die Christen erlebt, das erleben sie heute immer wieder, das ist die Sache des Herrn. Ja. Was mit uns geschieht, was mit unserem Besitz geschieht, das ist seine Sache. Es kann an die Gesundheit rangehen. Wer Jesus liebt, der gibt dem Herrn seine Gesundheit. Der gibt dem Herrn seine Bequemlichkeit. Der meckert nicht, wenn es dann mal unbequem ist. Ja. Wie schnell werden wir unzufrieden, wenn die Temperatur im Raum nicht richtig ist. Ja. Die Temperatur im Wagen. Wie schnell, wenn wir nicht genug haben, wenn wir es nicht bequem haben. Wir haben uns daran gewöhnt, zu meinen, wir hätten ein Recht auf die Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse, lieber. Wir werden lernen müssen zu verzichten. Die Liebe muss hierin geübt werden, darauf zu verzichten. Kürzlich, vorige Woche war das, lernte ich einen Mann kennen, der vielseitig begabt ist. Der schreibt Gedichte, komponiert, hat mir einige seiner Lieder gegeben, die auch in Deutschland vorgetragen worden sind, von Chören und so weiter. Und hat mir auch einige seiner Gedichte gezeigt. Das eine Gedicht hat er über seine Kinder geschrieben. Er beschreibt, wie der Mutter mal die Bohnen angebrannt sind. Er richtet schon, als er zur Küche kommt, aha, hier ist etwas schiefgelaufen. Und ihr tut sehr leid, aber in jenen Tagen hatte man nicht genügend Bohnen, um dann jetzt schnell diese rauszuwerfen, noch einmal zu kochen. Bohnen müssen ja auch ziemlich lange auf dem Ofen sitzen. Nun, es musste gegessen werden. Die Kinder waren klein, die Bohnen wurden verteilt, die Mutter ging aber noch in den Keller, um etwas anderes zu holen, um dies doch zu ergänzen. Es war ihr doch zu viel gewesen. Dann hat sie etwas dort geholt, etwas Süßes. Aber inzwischen, sie blieb längere Zeit im Keller, oder eine Weile, inzwischen hat der Vater den Kindern versucht zuzureden, doch mit den Bohnen fertig zu werden. Die haben die Nase gerumpft und hat ihnen gesagt, man hält die Nase zu und greift zu. Ja. Einfach Nase zuhalten und essen. Ja. Ja, das wollte nicht so recht. Und dann sagt der Jüngste, ich mach mit. Ja.